Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Sabine Adler und Janusz Reiter, dem ehemaligen Botschafter der Republik Polen in den USA und in Deutschland. Wir treffen uns virtuell quasi auf halber Strecke nach Warschau. Herzlich willkommen. Herr Reiter, die Ukraine hat mit Polen einen sehr engen Verbündeten und auch einen Fürsprecher an ihrer Seite. Vor dem NATO-Gipfel hoffte man in Kiew auf ein Wunder, zwar nicht der NATO beitreten zu können, aber doch auf eine Einladung. Dieses Wunder ist jetzt nicht eingetreten. Stattdessen kamen Sicherheitszusagen und Ankündigungen von neuen Waffenlieferungen. Aber weil man eben auf mehr gehofft hat, bleibt so ein Gefühl der Enttäuschung. Wenn Sie heute wieder Botschafter Ihres Landes wären und dieses Mal in Kiew, was würden Sie jetzt nach diesem NATO-Gipfel den Ukrainern sagen?
Als Botschafter könnte ich nicht alles sagen, was ich als freie Bürger denken und sagen kann. Und zwar, ich glaube schon, dass die Ukrainer ein ziemlich realistisches Bild der Möglichkeiten Polens und der anderen europäischen und westlichen Länder haben. Und Polen spielt ohne Zweifel eine wichtige Rolle, insbesondere bei der praktischen Unterstützung der Ukraine. Also diese ganze logistische Operation, die findet in Polen statt. Die ist enorm. So etwas hat Europa schon seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Und da spielt Polen ohne Zweifel eine wichtige, eine konstruktive, positive Rolle. Wenn es um die Gestaltung der Politik geht und um Einfluss auf die großen politischen Entscheidungen, die werden ja vor allem in Amerika getroffen, dann sind leider die Möglichkeiten Polens begrenzt. Sie sind viel geringer. Und das liegt nicht nur, sagen wir, an den objektiven Daten. Es liegt nicht am Bruttosozialprodukt. Es liegt an der Fähigkeit der polnischen Politik, Bündnisse zu schmieden, Koalitionen zu bilden und so durch gute Beziehungen mit anderen Ländern Einfluss zu nehmen auf die wichtigen Entscheidungen. Ich wünschte mir, Polen hätte sich stärker einbringen können.
Wenn Sie jetzt sagen, Polen hätte ein bisschen mehr machen können, was?
Naja, wie gesagt, mir fehlt in der polnischen Politik die Fähigkeit, mit anderen Partnern, mit anderen Ländern zusammenzugehen und so im Druck aufzubauen. Polen marschiert im Grunde genommen alleine und hofft da das gute Ansehen in Washington. Das gute Ansehen ist da, aber Washington fragt, wo ist die politische Kraft? Wo sind die diplomatischen Fähigkeiten, die wir brauchen, wenn es um eine so delikate Angelegenheit geht, wie eben die Einladung an die Ukraine? Das Ergebnis hätte ich mir etwas besser vorgestellt in der Sprache. Aber jetzt, glaube ich, ist die Ukraine gut beraten und das tut sie. Und das spiegelt, glaube ich, ihre Reife wider. Anstatt jetzt alle zu kritisieren und so die Enttäuschung überall zu kommunizieren, sagt die Ukraine, okay, das ist ein gutes Ergebnis. Damit ist im Grunde genommen die Entscheidung getroffen, wir treten der NATO bei. Denn die Interpretationshoheit spielt auch eine Rolle. Es wäre Unsinn, wenn die Ukraine jetzt die schlechteste mögliche Interpretation annehme. Nein, sie nimmt die beste mögliche Interpretation an, in der Hoffnung, dass das eben auch einen Einfluss haben wird auf den Lauf der politischen Diskussion, auf die Entscheidungsfindung.
Das Interessante war ja an diesem ersten Tag, als Volodymyr Zelensky auf dem Weg nach Vilnius war und diese doch ziemlich wütende kurze Nachrichten über Twitter verbreitet hat, dass er da die Interpretationsmöglichkeit eigentlich selber genannt hat, nämlich, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine Verhandlungsmasse sein könnte. Hat er da eigentlich offenbart, dass er doch nicht so wahnsinnig viel Vertrauen hat in die NATO-Partner?
Ich glaube, man muss die psychologische Situation von dem ukrainischen Präsidenten und der Menschen in der Ukraine verstehen. Also ich weiß nicht, ob ich imstande wäre, in einer vergleichbaren Situation so viel Optimismus auszustrahlen, wie das geboten ist. Aber er hat sich auch ein Stück selber korrigiert. Er hat offensichtlich erkannt, er kann durch diese Haltung nichts wirklich verändern. Und er kann aber nur eine Art psychologische Distanz schaffen zwischen der Ukraine und den westlichen Ländern. Die Ukraine wird keine besseren Freunde finden. Sie braucht diese Freunde. Und Biden hat ihm sicherlich auch einiges persönlich im Gespräch erklärt, was ihn beruhigt. Also insofern, das ist, zeigt, dass die ukrainische Führung sehr reif ist, politisch reif ist und in dieser unvorstellbar schwierigen Situation gute Nerven behält. Sie denkt politisch. Sie denkt nicht nur in Kategorien von Heroismus und wer in den Kategorien von wer hat Recht und wer hat nicht Recht.
Wir haben aber auch gesehen, dass es so eine Diskrepanz gab zwischen den osteuropäischen oder ostmitteleuropäischen Ländern und den westlichen Ländern, nämlich wie man eigentlich diese NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sieht. Im Osten sieht man sie so und ist überzeugt davon, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine die Welt sicherer machen würde und nicht unsicherer, wie man das im Westen glaubt.
Also erstmal, ich glaube, dass dieses Gefälle heute nur bedingt da ist und wenn, dann sehr viel geringer als noch vor einem Jahr. Ich bin ziemlich sicher, dass es in Berlin im Grunde genommen Konsens gibt darüber, dass die Ukraine der NATO beitritt. Man kann diese Botschaft, glaube ich, in Deutschland nicht so vermitteln wie in Frankreich oder gar schon gar nicht so wie in Polen. Aber da sehe ich schon einen enormen Wandel.
Janosch Reiter, Sie waren ja auch Botschafter in Washington. Sie wissen aus eigener Anschauung, wie die Vereinigten Staaten ticken. Was ist Ihre Einschätzung? Ist es auch der unvorhersagbare Wahlkampf, der US-Präsident Biden so vorsichtig macht, dass er eben gezögert hat bei der ukrainischen NATO-Mitgliedschaft? Oder war das Ganze eher Augenmaß, eine Entscheidung mit Augenmaß, um eben wirklich in jedem Fall zu vermeiden, dass die NATO in diesen Krieg hineingezogen wird?
Ich glaube, diese Entscheidung war schon sehr ernst gemeint. Sie war das Ergebnis von langem Nachdenken. Sie war auch das Ergebnis von Diskussionen, die in Washington stattfinden. Und in diesen Diskussionen gibt es auch ganz andere Stimmen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, lass die Ukraine bloß nicht in die NATO rein. Die sogenannten Realisten.
Sie meinen die Realisten?
Die waren lange unterbewertet in der amerikanischen Diskussion, aber man kann nicht ausschließen, dass sie wieder an Bedeutung, an Einfluss gewinnen. Und gut, in der amerikanischen Regierung im Umfeld von Biden hat diese Denkschule relativ wenig Einfluss, aber in dem ganzen amerikanischen Establishment ist diese Schule immer noch nicht zu unterschätzen. Symbolisch wichtig war, dass der große Denker der realistischen Schule, Henry Kissinger, sich öffentlich bekannt hat zum NATO-Beitritt der Ukraine. Also ich glaube, diese inneren Kräfteverhältnisse spielen eine Rolle, aber ich glaube, wichtiger war hier die Überzeugung von Biden, dass das das Richtige ist für heute.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja ganz fest an die Seite von Joe Biden gestellt. Und Sie haben mal, Janosch Reiter, gesprochen von den Deutschen und ihrem Allwissenheitsanspruch, was Russland angeht, und haben da mal gesagt, da gibt es so eine deutsche Hybris. War das jetzt auch wieder so ein Akt der Deutschen? Hätten Sie sie lieber an der Seite der Ost- bzw. Mittelosteuropäer gesehen, die also stark befürworten, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird? Oder war das jetzt dieses Mal schon in Ordnung und wenig zu kritisieren?
Also man kann das wahrscheinlich verschiedene Perspektiven annehmen. Es gibt ja auch Kritik an der deutschen Politik. Die Kritik sagt ja, gerade eben ein Land, das einen so gravierenden Fehler gemacht hat, müsste eigentlich jetzt viel konsequenter Schlussfolgerungen ziehen. Naja, aber wenn ich mir anschaue, was sich in Deutschland alles gewandelt, verändert hat in den vergangenen 16, 17 Monaten, dann ist das, man kann das nicht unterschätzen. Das Problem ist wahrscheinlich, dass es heute in der politischen Elite eigentlich, da gibt es keinen großen Dissens zwischen Berlin und Warschau zum Beispiel in der Sache. Es gibt gewisse Nuancen, die sind also anders, aber in der Einschätzung der Lage ist man sich einig. In den Konsequenzen, die man sieht aus der Lage, ist man sich nicht ganz einig. Da ist Deutschland, da bin ich viel vorsichtiger, aus verschiedenen historischen Gründen, aber auch, glaube ich, aus innenpolitischen Gründen. Da würde ich sagen, gut, Deutschland bewegt sich vielleicht zu langsam, aber in die richtige Richtung. Und man muss Deutschland etwas mehr Zeit geben vielleicht.
Ich habe eher den Eindruck, dass das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine noch mal schlechter geworden ist. Also ständig gibt es irgendwelche Anlässe für Warschau, sich über Berlin zu beklagen. Wir erinnern uns vor 1,5 Jahren diese wirklich sehr, sehr schleppende militärische Hilfe, die in Gang gekommen ist. Es gibt immer wieder neue Felder. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Wartungszentrum für die Leopardpanzer. Da hat man das Gefühl, zwischen Berlin und Warschau klappt überhaupt nichts mehr. Man kann sich noch nicht mehr auf so ein Reparaturzentrum für Panzer für die Ukraine einigen. Selbst das kommt nicht zustande. Bei Ihnen klang das jetzt ein bisschen anders.
Ich kann mich mit der Deutschlandpolitik der jetzigen Regierung überhaupt nicht anfreunden. Ich finde diese Politik falsch. Das Problem mit der Politik ist nicht gut oder böse. Das Problem ist, sie schränkt die Handlungsspielräume Polens ein. Man muss mit Deutschland nicht übereinstimmen. Man kann Deutschland sogar kritisieren. Es gibt gute Gründe, Deutschland zu kritisieren. Aber die Kritik muss eine Glaubwürdigkeit haben. Man kann nicht alles kritisieren, was Deutschland tut, denn dann verliert die Kritik ihre Glaubwürdigkeit. Also ich kann nicht einfach so tun, als ob ich die deutsche Innenpolitik nicht verstünde und nicht sehe. Sie schränkt auch Deutschlands Handlungsmöglichkeiten ein. Die Frage, die sich mir stellt, ist, gibt es auch in der deutschen Innenpolitik eine Entwicklung, die die deutsche Außenpolitik ermutigen kann? Oder wird die deutsche Außenpolitik immer eingeschränkt sein durch die Rücksichtnahme auf die innenpolitischen Stimmen? Da hat Frankreich zum Beispiel eine viel leichtere Aufgabe, weil der französische Präsident ein stärkeres Mandat in der Außenpolitik. Er muss nicht so sehr fragen, was sind so die Meinungsumfrageergebnisse und was die andere Partei meint. Das ist in Deutschland anders und das muss man zur Kenntnis nehmen.
Ich will noch mal nachhaken. Sie haben das so in einem Nebensatz fallen lassen, bevor Sie angefangen haben, die polnische Regierung zu kritisieren. Da haben Sie kurz vorher gesagt, dass Sie auch finden, dass die deutsche Regierung aus ihren Fehlern eigentlich zu wenig gelernt hat. Worauf zielen Sie da ab?
Was manche in Polen sicherlich irritiert, und das verstehe ich, ist so eine Haltung, naja, okay, wir haben einen Fehler gemacht, stimmt, einen großen Fehler, räumen wir ein, aber okay, jetzt machen wir Politik. Jetzt sind diejenigen, die selbstverständlich die besten Konzepte, die besten Ideen haben. Da würde ich mir etwas mehr, vielleicht nicht Bescheidenheit, aber doch Offenheit gegenüber den anderen. Nur leider muss ich gleichzeitig sagen, diese Offenheit wird in Polen leider nicht honoriert. Und das ist meine, worunter ich leide, sozusagen, dass Polen nicht die Möglichkeiten nutzt, die diese Situation bietet. Deutschland hat sich total geirrt in der Einschätzung Russlands und versteht das. Und Polen hatte recht. Okay, aber man kann nicht jeden Tag nur sagen, wir hatten recht. Man muss dann eines Tages auch überlegen, was man gemeinsam mit den anderen machen kann. Und da fehlen mir die Konzepte, da fehlt mir die Offenheit und die Bereitschaft, insbesondere mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Und das ist, finde ich, auch nicht gut für die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Die Ukrainer sehen das sehr genau.
Wer soll eigentlich erreicht werden mit dieser Anti-Deutschland-Politik? Sie sind jetzt im Wahlkampf, wahrscheinlich wird Mitte Oktober gewählt, Parlamentswahlen sollen stattfinden. Ganz besonders vor solchen Wahlen fangen polnische konservative Politiker an, sich schrecklich an Deutschland abzuarbeiten. Wen wollen Sie damit erreichen und funktioniert das?
Es gibt, glaube ich, zwei Gruppen. Die eine Gruppe, das ist der harte Kern der Wähler der Regierungspartei. Da gibt es ein starkes antideutsches Ressentiment. Aber man muss auch ehrlich sagen, es gibt so ansatzweise zumindest, vielleicht nicht Ressentiments, aber ein Misstrauen Deutschland gegenüber, auch in weiteren Bevölkerungsgruppen, die überhaupt nicht grundsätzlich antideutsch sind. Woran liegt das? Naja, es ist nicht gelungen, in Polen klarzumachen, was die Natur der Beziehung mit Deutschland ist. Diese immer wieder vorgetragen, dieser Satz, wir sind auf Deutschland angewiesen, das war gut gemeint, aber nicht so gut in den Konsequenzen. Denn angewiesen sein wollen die meisten nicht, aus verständlichen Gründen. Die wollen auch wissen, dass es anders geht. Und das, was sie nervt auch, was sie frustriert, ist, dass es in Deutschland ohne Polen nicht so ganz einfach geht, aber zur Not geht das. Das ist so die Wahrnehmung. Und Polen denken viele, ach, eigentlich geht es nicht ohne Deutschland oder gar gegen Deutschland. Aber Eigentlich würden wir das gerne mal machen. Den Deutschen mal zeigen, es geht auch ohne sie. Das sind Emotionen, die man verstehen kann, die man aber auf Neudeutsch sozusagen managen kann. Aber wenn man sie nur nutzt als politisches Kapital, dann ist das selbstverständlich nicht sehr produktiv. Aber diese Emotion muss man verstehen. Und ich würde mir sehr wünschen, eine assertive polnische Politik gegenüber Deutschland.
Assertiv? Was heißt assertiv?
Selbstbewusst. Aber assertiv muss eben auch die Bereitschaft einschließen, mit Deutschland da, wo es im polnischen Interesse liegt, zusammenzuarbeiten und nicht einfach Nein sagen. In Japan erschien im Jahre 1989 ein Buch von zwei Autoren, einem ehemaligen Spitzenpolitiker und einem Spitzenmanager. Das Buch hatte den Titel A Japan That Says No to the US. Ein Japan, das Amerika Nein sagt. Dieses Buch war ein Manifest eben dieser Stimmung, die diese beiden Autoren da auffingen, endlich mal den Amerikanern Nein sagen. Wenn man so denkt, dann läuft man Gefahr, das Nein zu sagen, da wo es gerade am wenigsten passt. Die Japaner haben das hinter sich, weil Polen ist gerade jetzt mittendrin und da geht es nicht um Amerika, sondern da geht es um Deutschland. Ein selbstbewusstes Herangehen würde ich mir wünschen. Aber wie gesagt, das setzt voraus, dass man weiß, wo man Nein sagt, aber auch, wo man Ja sagen sollte, könnte.
Man hat den Eindruck, dass es die Ausnahmesituation des Krieges auch ein bisschen ist, weshalb sich Polen und Ukraine im Moment so nahe stehen. Oder anders gefragt einfach, warum gelingt es jetzt gerade ihren beiden Ländern, die eigentlich sehr schwierige Vergangenheit hinter sich zu lassen, beiseite zu schieben oder auszuklammern. Also ich meine diese ukrainischen Massaker an Zehntausenden von Polen in Wohynien vor ziemlich genau 80 Jahren. Wie ist das möglich? Wie kann man das schaffen? Ist das sozusagen der gemeinsame Feind heute, der so sehr verbindet?
Ja, sicherlich der gemeinsame Feind, auch das Gefühl, ja, hätte auch uns passieren können. Und jetzt unter dem Einfluss der Bilder aus der Ukraine werden diese Erinnerungen wieder aktiviert. Aber es ist auch eine positive Kraft. Es könnte im Grunde genommen ein neues Versöhnungswunder in Europa werden. Die Chance dafür gibt es. Aber man kann diese Chance natürlich auch verpassen. Das ist alles noch offen und es wäre wirklich schade, wenn all das, was erreicht worden ist in den vergangenen eineinhalb Jahren, wenn das nicht genutzt würde für ein neues, auf beiden Seiten akzeptiertes Verhältnis zwischen diesen zwei in ihrer Geschichte so schwierigen Nachbarn. Es ist immer noch offen, es ist immer noch möglich und es gibt gute Anfänge, aber das muss man pflegen und da muss man auch sehr aufpassen, dass diese Versöhnung mit der Ukraine nicht Teil der Innenpolitik wird. In Polen und auch in der Ukraine.
Wenn wir jetzt uns ein bisschen weiter nach Osten orientieren, dann sehen wir auch, der Feind rückt immer näher. Russische Atomwaffen werden in Belarus stationiert, gerade jetzt. Es ist auch möglich, dass diese Söldnertruppe Wagner, die nach der Meuterei ihres Anführers Prigoschin in Belarus Quartier bezieht und für Aufgaben eingesetzt wird, die heute noch keiner kennt. Wie ist die Wahrnehmung in Polen? Ist da etwas im Gange, was tatsächlich noch einmal mehr in einer anderen Qualität auch die Sicherheit der Polen, Polinnen beeinflusst, beeinträchtigt, wenn sich der Schauplatz auch von der Ukraine hin nach Belarus mit verschiebt?
Und das ist ein bisschen das Dilemma. Einerseits haben die Auflösungserscheinungen der Meuterei der Wagner-Truppen war. Das bietet sozusagen die Chance zu einem Machtwechsel. Auf der anderen Seite kann das auch den Weg ebnen für völlig chaotische Verhältnisse in Russland, die immer mit einer Gefahr verbunden sind. Da spielt die geografische Lage auch eine Rolle. Das empfindet man noch etwas intensiver in Polen als in Deutschland oder in Frankreich. Insofern, wie gesagt, sehr gemischte Gefühle.
Sie haben ja in Polen selbst in Ihrer Biografie im Laufe Ihres Lebens diese Entstehung von Solidarność damals in den Zeiten der Diktatur miterlebt. Sie waren Teil davon. Und Sie haben eben aber auch am eigenen Leibe gespürt, was das eigentlich heißt, wenn eine festgefügte Diktatur ins Rutschen kommt. Sehen Sie Anzeichen dafür in Russland? Darf man sich jetzt schon Hoffnungen machen?
Nein, ich sehe nichts Vergleichbares mit der Lage in Polen in den 80er Jahren. Denn es ist nicht nur die Frage der Unzufriedenheit. Möglicherweise gibt es oder wird es etwas Ähnliches geben, und zwar der Legitimitätsverlust der Führung. Ob Russland schon so weit ist, weiß ich nicht, aber das kann kommen. Also die Führung muss ihre Legitimität verlieren. Das war in Polen in den 80er Jahren der Fall. Das ist in Russland noch nicht der Fall, glaube ich, aber das kann kommen. Aber dann ist das nur ein Faktor. Der andere Faktor ist eben die Bereitschaft der Bevölkerung, die Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen und sich zu organisieren. Und in dem russischen Fall kommt noch etwas hinzu, was es in Polen selbstverständlich nicht gegeben hat. Und zwar, das ist die Frage nach der Bereitschaft einzusehen und zu akzeptieren, dass Russland verloren hat. Das wird, glaube ich, den Russen schwer fallen. Das war in Polen kein Problem. In Polen haben solche Großmachtfantasien keine Rolle gespielt. Man wünschte sich ein schnelles Scheitern der Regierenden, denn es war klar, wenn die schnell scheitern, dann bietet sich eine Chance zum Neuanfang, zum demokratischen Neuanfang. Etwas Vergleichbares vermag ich in Russland heute leider nicht zu erkennen.
Ich würde Ihnen gerne noch eine letzte Frage stellen, nochmal zurück zu dem polnisch-ukrainischen Verhältnis. Wir haben das ja schon vor der russischen Invasion, sogar vor 2014 gesehen, dass wirklich sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen arbeiten. Jetzt sind es durch die vielen Flüchtlinge, die Polen aufgenommen haben, noch mal mehr. Und Polen hat durch den Wirtschaftsaufschwung einen ganz neuen, ganz hohen Bedarf an Arbeitskräften. Was ist eigentlich, wenn der Krieg vorbei ist und wenn die Ukraine ihre Bürger dann selbst wieder braucht für den Wiederaufbau? Macht man sich in Polen da eigentlich Gedanken darum?
Nein, nicht wirklich, glaube ich. So wird niemand diesen Menschen dann sagen, geht zurück in die Ukraine, auch wenn man versteht und verstehen wird sicherlich, dass die Ukraine sie braucht. Menschen werden ihre eigene Entscheidung treffen. Viele werden zurückkehren in die Ukraine. Ich bin davon überzeugt. Und sie werden mit, glaube ich, meistens guten Erinnerungen an Polen zurückgehen. Insofern wird das für Polen ein Gewinn sein, so wie ich überhaupt glaube. Weil Polen hat gute Gründe, mehr Gewicht zu spüren, zu mehr Gewicht auch für sich zu beanspruchen in der Politik. Man muss dieses Mehrgewicht nur sozusagen in gute Politik umsetzen. Und diese Politik würde ich mir etwas anders vorstellen als das, was Polen zurzeit demonstriert. Aber gut, die Politikwechsel sind möglich. Grundsätzlich, glaube ich, ist das Land gut aufgestellt, auch deshalb, weil die Sicherheitsfrage in Europa nicht so schnell von der Agenda abgesetzt wird. Die Sicherheitsfrage wird auch über den Krieg hinaus in Europa bleiben. Und das bedeutet, dass die ganze Erfahrung von Polen und der anderen Länder dieser Region in Europa einen Wert haben wird. Es wird kein Zurückgeben zu dem alten pazifistischen Vorstellungen von Europa. Wir werden in härteren Zeiten leben, auch wenn der Krieg mal hoffentlich bald zu Ende ist. Und da ist Polen eigentlich gut aufgestellt. Und darauf könnte man aufbauen. Das würde ich mir wünschen, dass als einen Beitrag Polens eben zu der Gestaltung Europas, weil Polen zurzeit eine einmalige Chance hat, an der europäischen Politik teilzunehmen als Spieler und nicht als Spielplatz, wie das meistens in der Geschichte war. Also so eine historische Chance mit all den Risiken, die damit verbunden sind, hat es seit über 200 Jahren nicht gegeben.
Vielen Dank, Janusz Reiter. Vielen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen, Frau Adler, hat wie immer Spaß gemacht.